Ich traue auf Jesum allein. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich erwarte viel von meinem Herrn. Und ich möchte, dass ein jedes die Speise bekommt, die es gebraucht für seinen Alltag. Ja, meine Freunde, es ist so, dieser Apostel, er ist der Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und ich möchte einmal fragen, Freunde, warum? Warum ist er das und nicht ein anderer Jünger? Meine Lieben, dieser Mann, hat die Gemeinde verfolgt. Mit einem solchen Eifer, Freunde, und er war überzeugt, dass er richtig steht und dass diese Sekte vernichtet werden muss. Und dann hatte er dieses Damaskus-Erlebnis. Ihr wisst, er war unterwegs, er wollte dort diese Christen da entführen und nach Jerusalem bringen, damit sie verurteilt werden können. Er war auch dabei, als der erste Märtyrer starb und hat da die Kleider verwaltet und hat sich gefreut, Freunde. Und jetzt plötzlich hat Gott zugegriffen. Freunde, das ist etwas Gewaltiges. Wenn Gott plötzlich zugreift und einen Menschen beruft, Freunde, an den wir nie gedacht hätten, wir Menschen. Dieser eine plötzlich. Und plötzlich wird aus diesem Saulus von Tarsus Paulus, der Kleine. Paulus heißt der Kleine, meine Freunde. Ja, und jetzt natürlich, er, der Pharisäer, und diese Christen da, die sich nach diesem Christus nennen, nach dem Gesalbten. Und das war für ihn der Messias, der kommen würde irgendwann, aber doch nicht dieser Jesus, der am Kreuz verstorben ist. Und jetzt brauchte dieser Mann, Freunde, 3 Jahre. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Und er war 3 Jahre in der Wüste. Es war für ihn eine Frage, war ich leibhaftig entrückt bis in den 3. Himmel? Oder hatte ich nur Visionen? War mein Geist dort, meine Seele? Wie war das? Und da hat Gott diesem Mann, Freunde, ganz tiefe Geheimnisse offenbart. Er, der erhöhte Christus, der Auferstandene, und er jetzt, der Pharisäer, Freunde, der Schriftgelehrte, und jetzt sind wir so dankbar für diese fantastischen Briefe, Freunde. Und gerade diese Gemeinde dort in Saloniki war eine ganz besondere Gemeinde. Und die 2. Briefe, Freunde, die 2 Briefe an die Thessaloniker, die gehören eigentlich zusammen. Ich werde heute Abend den 2. Thessaloniker aufschlagen und dann nachher noch den 1. Thessaloniker. Und da ist eine gewaltige Sicht auf die Endzeit, auf die Entrückung, diese Geheimnisse, die er kennt und offenbart. Der Herr hat ihn dann stillgesetzt. Und er hatte ein Gedinge da in Rom. Einen, der hat ihn beschützt, ein Bodyguard. Er sollte ja nicht ausreißen. Aber Freunde, da durften die Menschen kommen und er hat diese Briefe diktiert. Einen ganz kleinen haben wir, das letzte Mal habe ich zwei ganz kleine Propheten miteinander verbunden, vielleicht habt ihr es gemerkt. Es war der dritte Johannesbrief und dann nachher noch dieser andere, wo er von diesem Mann spricht, der da entschwunden ist, dieser Sklave, und er hat ihn zurückgeschickt. Das war nun der Apostel Paulus. Interessant, interessant. Meine Freunde, das Wort Gottes ist Kraft. Und diese Briefe offenbaren uns die Geheimnisse Gottes. Und ich möchte jetzt wirklich, wir haben den Text schon gehört, den 2. Thessaloniker aufschlagen. Und hier, meine Lieben, habe ich das 2. Kapitel aufgeschlagen und lese einmal von Vers 3 an. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, von Vers 3 an. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Freunde, denn wir wollen nüchtern sein. Gerade jetzt, glaube ich, ist das sehr wichtig in diesem Durcheinander in der Welt. Und es ist nicht mehr so, wie es war, Freunde. Ein Herd nach dem anderen brennt. Eins nach dem anderen. Es ist so, als wäre plötzlich der Friede weg. Und für uns bedeutet das, euer Herz erschrecke nicht. Wir sind geborgen. Aber wir sind noch in dieser Welt, Freunde. Und wir machen das alles mit. Und wir beten. Und wir beten auch für Israel, Freunde. Jetzt sind sie angeklagt. Stellt euch einmal das vor. Von Südafrika. Und dann die Aufstände, die Demonstrationen, die Fahnen, die da verbrannt werden. Meine Lieben, wachet und betet, denn eure Erlösung naht. Sie naht. Also, meine Freunde, hier von Vers 3 an, im 2. Kapitel. Lasset euch durch niemanden verführen, in keinerlei Weise, denn er, das ist Jesus, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Gedenket ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war. Und was es noch aufhält, wisset ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Nur, dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Und alsdann, nachher, wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird auch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Ihm, dessen Zukunft geschehen wird nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren sind. Dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie selig würden, gerettet würden. Darum wird ihnen Gott, nicht der Teufel, wird ihnen Gott gewaltige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Freunde, Gott, stellt euch einmal vor, sendet gewaltige Irrtümer, gewaltige falsche Dinge, damit sie glauben der Lüge, sie haben die Wahrheit abgelehnt. Meine lieben Freunde, die Türe ist zu, die Türe von der Arche, es gibt dann nur noch ein Drinnen und Draußen. Und meine lieben Freunde, unser Gott ist ein gnädiger Gott, er ist Liebe, alles, aber er ist auch Richter. Und das müssen wir jetzt sehen, es gibt ein Geheimnis der Bosheit. Die Bosheit hat angefangen im Himmel. Der abgefallene Cherub hat sich groß gemacht, überschätzt, Gott gleich sein, das wollte er. Und dann, Freunde, war der Kampf, der Krieg. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und seinen Engeln. Das Geheimnis der Bosheit. Meine lieben Freunde, es ist nun interessant, was wir hier zu lesen bekommen. Es regt sich bereits. Und Freunde, das Geheimnis der Bosheit, ich kann das auch anders übersetzen, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Man will sich nicht mehr irgendwie unterordnen, einordnen. Es ist ein Durcheinander. Wenn man heute verreist nach Deutschland, weiß man nie, ob man wieder zurückkommt. Die streiken plötzlich unverhofft und alles Mögliche. Ein Durcheinander. Diese Ampel, Freunde, die Grünen und dann die Liberalen, das ist wie Wasser und Feuer, sie halten nicht zusammen. Schaut einmal in die Welt hinein, Freunde. Wir kennen die Zeichen der Zeit und wir sehen, wo wir stehen. Endzeit ist schon lang. Ich denke noch, Freunde, an dieses Schreckliche, an diese Nazi-Zeit, an die Flüchtlinge. Und jetzt wieder dieser Anschlag, Freunde, nicht auf Israel, nur auf die Juden. Es ist ein Zeichen der Zeit und er muss jetzt dann kommen. Und wir erheben unsere Häupter. Meine lieben Freunde, unsere Erlösung naht. Und daran wollen wir doch festhalten. Unsere Erlösung naht. Ich möchte jetzt, meine lieben Freunde, einen Sprung machen in den ersten Thessalonicher Brief. Und hier schlage ich das erste Kapitel auf. Und hier lesen wir einmal von Vers 9 an im ersten Kapitel. Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 1, von Vers 9 an. Er rühmt die Gläubigen da. Denn sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben und wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesum, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Das ist jetzt ganz wichtig. Meine Freunde, pass mal auf, was in diesen kurzen Versen alles drin steht. Also die Menschen haben erzählt, und die Thessaloniker, und Paulus war da in dieser Stadt Saloniki gewaltig am Wirken, und es ist eine fantastische Gemeinde entstanden. Also diese Menschen, die wurden jetzt bekehrt. Sie haben Umkehr gemacht zu Gott von den Abgöttern, zu denen zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Meine lieben Freunde, Umkehr und dann Dienst. Und heute Abend haben wir auch einen sogenannten Gottesdienst. Wir freuen uns über unseren Gott. Und er freut sich über uns. Und wir haben ihn lieb. Und meine lieben Freunde, wir kennen seine Namen. Und er hilft uns. Und wir haben keine Angst. Denn wir fühlen uns geborgen in der Hand unseres Abba, unseres lieben Vaters. Also, meine Lieben, jetzt komme ich zum neuen Text, zum Vers 10. Und zu warten. Zu warten auf seinen Sohn. Das ist etwas so Kostbares. Wir dürfen warten. Denn er kommt, meine lieben Freunde. Und wir warten auf ihn. In diesem Tohuwabohu haben wir Sehnsucht nach ihm, nach der Ewigkeit, zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten. Wer glaubt das noch? Dass ein Toter, meine lieben Freunde, aufersteht, das ist etwas Unwahrscheinliches. Aber er ist auferstanden von den Toten, meine Lieben. Und jetzt lebt er. Und er ist da, bei dir, ansprechbar. Du darfst mit Jesus rechnen und du darfst mit Jesus sprechen und mit ihm alles besprechen. Sag ihm, wie es um dein Herz steht, wie du dich fühlst. Und er ist da, spürbar da. Und der Heilige Geist, meine lieben Freunde, macht uns diesen Sohn so groß. Und wir sind verbunden mit ihm. Also, meine Lieben, zu warten auf den Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Das ist es jetzt. Meine lieben Freunde, es kommt ein Zug, ein großer Zorn über diese Welt, diese große Trübsal ist bis jetzt noch nicht. Diese Trübsal, wisst ihr, Freunde, für Israel gesprochen, die Angst in Jakob, ein Wort aus dem Jeremia, die kommt mit dem Antichristen. Und jetzt, meine lieben Freunde, möchte ich, dass wir einfach das begreifen. Er wird uns von dem zukünftigen Zorn erlösen, erretten. Und das ist ein Versprechen. Und das ist der Grund, warum wir ruhig sein können. Das ist der Grund, Freunde, dass wir nicht Angst haben. Wir werden von dem zukünftigen Zorn erlöst. Der Geist des Antichristen ist da. Der große Abfall ist da und das schon länger. Aber er selber, Freunde, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, des Bösen, der sich emporheben wollte zu Gott, bis Gott und vielleicht noch höher, der kann sich jetzt noch nicht offenbaren, weil da ein anderer Geist ist. Freunde, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist in uns. Kein Mensch kann sich bekehren, ohne dass er durch den Heiligen Geist dahin gebracht wird. Und wer wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, das heißt ein wahrhaft gläubiger Mensch, der wird bewahrt vor dem Zorn. Und das ist der Grund, mein Bruder, meine Schwester, hab keine Furcht. Du bist geborgen in der Hand dieses wunderbaren Herrn. Meine Freunde, ein ganz wichtiges Buch. Ich sage es immer wieder, ist das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und sie ist aktueller als je zuvor. Und meine lieben Freunde, wir haben da jetzt einen fantastischen Brief. Wir leben in der Zeit von Laodicea. Aber in dieser Zeit von Laodicea gibt es noch einen anderen Brief, der an uns gerichtet ist. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jeder Brief ist für jede Gemeinde. Und ich glaube gerade, meine lieben Freunde, ein Ausrufer Gottes ist von Wichtigkeit heute. In einem Brief, wo der Herr sagt, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Nicht verlassen hast, auch nicht verlassen wirst, sondern verlässest. Meine lieben Freunde, wir müssen jeden Tag uns mit unserem Gott befassen, mit der Schrift befassen. Der Feind geht umher, Freunde. Er möchte uns abwenden. Er möchte, dass wir lau werden. Dass dieser Herr nicht an erster Stelle kommt. Erst an zweiter, dritter Stelle. Alles andere kommt vorher. Meine Lieben, das geht nicht. Dieser Brief ist der Brief an Philadelphia. Und meine Lieben, das möchte ich jetzt heute mit euch noch betrachten. In der Offenbarung und hier im Kapitel 3, da lese ich von Vers 7 an. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Brief an uns hier in Bern, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Es gibt zwei, Laodicea, die Volksgerechte, ja, schon ein Anstrich von Frömmigkeit, aber die Kraft, die verleugnen sie, es ist nur so ein Anstrich. Und dann, Freunde, dieser Brief an Philadelphia, die Bruderliebe. Also Kapitel 3 von Vers 7 an. Und dem Boten der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Wir sehen jetzt diese Kraft, meine Freunde, dieser Jesus, der existiert heute. Er hat den Schlüssel, er tut auf und niemand kann zuschließen. Er hat den Schlüssel, er schließt ab und er schließt auf. Und das auch in deinem Leben. Er kennt dich. Freunde, das ist so etwas Gewaltiges. Das ist auch ein Geheimnis. Dieser Gott, Freunde, hat hier auf Erden Milliarden von Menschen. Und er kennt dich, liebt dich, meint dich in seinem Wort. Möchte, dass es dir gut geht, dass du auf ihn blickst. Er, der Wahrhaftige. Und jetzt komme ich zum Vers 8. Ich weiß, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Die offene Tür. Er kann Türen zuschließen, meine lieben Freunde. Und das sollten wir immer wieder beten, Herr, verbarrikadiere jeden falschen Weg. Schließ die falschen Türen, öffne die richtige, mach, dass ich es erkennen kann. Denn du hast eine kleine Kraft. Diese Gemeinde in Philadelphia hat eine kleine Kraft. Freunde, das ist nicht die große, wisst ihr. Das sind nicht die Kathedralen. Das sind nicht die gewaltigen Massen. Du hast eine kleine Kraft. Aber es ist Kraft genug da. Du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort behalten. Wir haben uns nicht darauf eingelassen, wisst ihr. Auf die Kritik über Gottes Wort. Und ich weiß noch, als in Bielefeld in Deutschland eine junge Frau zu mir kam, und dann war sie in meinem Vortrag gewesen. Und dann sagt sie, wissen Sie, ich möchte mich vorstellen. Ich bin Theologiestudentin. Ich studiere katholische Theologie. Und ich möchte Gott dienen. Aber jetzt kommt so viel dazwischen. Die Bibelkritik. Was soll ich noch glauben? Und ich habe gespürt, wisst ihr, Freunde, das war so eine wichtige Frage für sie. Stimmt das? Ist das später hinzugefügt worden? Kann man darauf bauen, was da steht? Oder ist das vorbei? Gibt's das nicht mehr jetzt in der Zeit, in der wir leben? Und dann habe ich mit ihr gebetet, habe gesagt, hör mal, glaube an die Schrift. Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes und er will dir helfen und dich segnen. Halt dich an Gottes Wort. Die Bibel enthält nicht Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Wir halten uns daran. Und dann war die so dankbar. Die hat gestrahlt. Und ich denke an einen anderen, wisst ihr, der kam ins Militär. Den WK hat er gemacht, Wiederholungskurs. Und ich hatte das Zimmer da, das Krankenzimmer unter mir. Theologiestudent im letzten Semester. Dann sah ich da Bücher. Bultmann, Käsemann, habe ich auch gedacht. Oh. Und dann konnten wir zusammen sprechen. Und dann sagt er, ja, wir waren nun schon perdu. Ja, glaubst du, dass Jesus Lazarus auferweckt hat? Glaubst du das? Sag ich, ja, das glaube ich. Dann war er ganz erstaunt. Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist und wiederkommt? Glaubst du das? Sag ich, ja, das glaube ich. Und ich habe ihm dann aus meinen Erfahrungen erzählt. Und meine lieben Freunde, plötzlich kniete der nieder und dann hat dieser junge Mann Jesus erlebt. Du kannst Jesus erleben, denn er ist da. Sprich mit ihm, betet ohne Unterlass, wisst ihr, das ist dieser Gebetsgeist. Dann sind wir in ihm drin und er in uns und der Vater ist dabei und dann sind wir eben nicht mehr von dieser Welt. Wir sind zwar noch in dieser Welt, mit beiden Beinen, aber wir sind nicht von dieser Welt, Freunde, sondern unser Wandeln ist jetzt schon beim Herrn und wir erwarten ihn. Und meine lieben Freunde, was habe ich da noch gelesen? Er wird uns offenbaren, er wird uns bewahren vor dem Zorn. Du bist nicht zum Zorn gesetzt, sondern um die Glückseligkeit zu haben, jetzt schon, nicht erst im Himmel, mit Jesus. Du bist in seinen Händen geborgen. Meine Lieben, ich möchte jetzt diesen Brief an Philadelphia weiterlesen. Du hast mein Wort behalten, das war der letzte Gedanke, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir dürfen zu unserem Glauben stehen, meine Lieben. Es gibt viele, die schütteln den Kopf, wie kann man sowas glauben? Das sind doch Mythen. Nein. Gottes Wort ist wahr. Du hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde geben aus des Satans Synagoge. Bei mir steht, aus des Satans Schule. Freunde, das ist die Sabbatschule. Die Synagoge. Sie haben ihn nicht erkannt. Die Schriftgelehrten haben ihn abgetan. Aber meine lieben Freunde, sehr viele wurden gläubig. An Pfingsten, als der Geist Gottes fiel. 3000 an einem Tag. Und das ging weiter, Freunde. Und diese Sekte der Nazarener hat das römische Reich aus den Angeln gehoben. Stellt euch einmal vor. Und jetzt haben wir dieses Reich Gottes. Dieses Reich, das nicht von dieser Welt ist. Global, weltweit. Manchmal kann man so etwas erleben, wisst ihr, Freunde. Wir wollten an die Taufstelle am Jordan und das war zu, das war Militärgebiet, da konnte man nicht hin und ich wollte dahin. Und dann sind wir mit Soldaten und mit hingebracht worden. Ein wunderbarer Ort, wahrscheinlich ein kleines Kloster da auch. Und dann standen wir da und haben gelobt, gepriesen, gesungen. Und plötzlich kamen da auf der anderen Seite, aus Jordanien, Freunde, da war die Grenze, hier Israel, da Jordanien, kamen da so kleine, junge Frauen da. Jede hatte so ein Schirmchen, wegen der Sonne, wisst ihr. Es hat ja nicht geregnet, Sonnenschirmchen. Du, da waren bestimmt bei 50, die kamen. Und wir waren am Beten und am Singen. Plötzlich sangen die in Japanisch dieselben Lieder. Und ich sage euch, sie mussten auch mit Militär kommen von Jordanien bis zu dieser Stelle. Und wir, und da standen die Soldaten drüben und unsere hier und wussten nicht, was passiert. Die Kinder mit den Schirmchen und wir auf der anderen Seite. Aber wir sangen dasselbe Lied. Uns verband derselbe Glaube. Meine lieben Freunde, und dann war das Freundschaft und sie winkten und wir winkten. Und wir haben geschrien, God bless you. Und sie haben geantwortet. Meine lieben Freunde, das ist so wunderbar. Siehe, ich werde geben aus Satans Synagoge, das waren die, die abgelehnt haben, die Hasser, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht. Und heute würde ich sagen, meine lieben Freunde, bei uns gibt es Menschen, die sagen, ja, natürlich sind wir Christen. Aber sie sind's nicht. So wenig wie die da. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist es. Sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Meine lieben Freunde, die Welt plötzlich, die muss erkennen, dass der Herr uns geliebt hat. Und sie sehen uns und Freunde, dann erkennen sie, dass wir ihn lieben. Das ist das Größte. Die Liebe überträgt und überflügelt alles. Da ist Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist das Wichtigste, das Größte. Studier doch einmal wieder 1. Korinther 13. Dann siehst du, was die Liebe ist. Und wir müssen es immer und immer wieder in uns aufnehmen, dieses hohe Lied der Liebe des Neuen Testaments, meine Freunde. Ja, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und jetzt passt auf. Weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die da kommen wird, über den ganzen Weltkreis, wieder global, Freunde, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Weltweit. Und weil wir jetzt das Wort seiner Geduld, meine lieben Freunde, er hat mit uns Geduld und wir dürfen auch Geduld haben im Warten. Geduld haben, meine lieben Freunde, wenn ein Gebet nicht ganz sofort erfüllt wird und erhört wird. Du darfst warten. Die, weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird. Jetzt gibt es eine Übersetzung, die sagt, in der Stunde der Versuchung, die da kommen wird. Und da hat ein Mann mir gefragt, was gilt jetzt? In der Stunde oder vor der Stunde? Dann habe ich gesagt, beides stimmt. Beides, meine lieben Freunde, jetzt sind wir noch da und er bewahrt uns. Wir sind nicht zum Zorn gesetzt, sondern er hilft uns. Wir dürfen durchatmen, Freunde, aufrecht gehen. Wir sind geborgen in seiner Hand. Das müsstest du spüren, dich entspannen, weißt du? Er trägt ja deine Sorgen, er sorgt für dich. Und dann vor der Stunde der Versuchung, vor der großen Trübsal. Wir werden aufgerafft, entrückt. Wie wunderbar. Er wird dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Und jetzt, warum habe ich gesagt, dass dieser Brief für heute ist, Freunde, für die Endzeit, wegen dem nächsten Vers, siehe, ich komme bald. Freunde, hier steht das ganz klar, ich komme bald. Und dann im Brief an Laodicea steht das zweimal, ich komme bald. Wir haben hier ein paar Mal, ich komme bald, deshalb gehört das in diese Zeit, in der wir jetzt sind. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, der Sieger seiende, wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes. Das sagt Jesus. Und den Namen des neuen Jerusalem wird dir aufgedrückt, dieser Name. Der Stadt meines Gottes vom Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinen Namen den Neuen. Da sagt der verherrlichte Christus, meinen Namen, den Neuen. Der gilt dir. Und jetzt kommt dieser kleine Vers. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden Mehrzahl, den Gemeinden sagt. Meine lieben Freunde, lest diesen Himmelsbrief immer wieder und dann halte, was du hast. Er ist ein wunderbarer Gott. Und ich weiß, dass er dich liebt und du liebst ihn. Und er kommt. Erschrecket nicht, erhebt eure Häupter. Deine Erlösung kommt. Bald. Amen. Ach Herr, wir haben dein Wort aufgeschlagen, Herr, und ach, wie wunderbar, dass du uns berufen hast, gesucht hast. Wunderbar, dass wir umkehren durften, freigemacht wurden von den Götzen. Und Herr Jesus, dass du uns vor dem kommenden Zorn errettest. Heiland, ich danke dir. Und auch jetzt, Herr, sind wir Gerettete, in deiner Hand geborgene. Hilf uns doch, dass wir das begreifen, Herr. Dass wir in dir drin sind und du in uns. Und dass wir schon deshalb glückselig sind, jubilieren können, weil es dich gibt, Herr Jesus, und weil wir dich kennen dürfen. Und ich bitte dich, jetzt geh du durch die Reihen, leg du deine segnende, heilende, stärkende Hand auf die Häupter eines jeden, Herr. Ich danke dir, dass du das tust, dass du das kannst, dass wir den Heiligen Geist haben. Herr Jesus, hilf. Herr, lass wohl gelingen. Der Name des Herrn sei gelobt. Halleluja. Amen. Und Herr, ich preise dich, dass du mich hierher gebracht hast heute Abend ohne Unfall und Schaden. Ich danke dir für die Sonja, die jetzt für uns gebetet hat. Herr Jesus, ich preise dich für die Hunderten von Büchern, die sie verpackt hat und verschickt hat. Herr, die Welt, die jetzt so Angst hat und dieses kleine Buch Zuspruch fürs Leben, für heute, Herr, dass das jetzt so eingeschlagen hat. Herr, es geht um dein Wort. Ach, es geht darum, dass wir wissen, dass wir schwach sind, ängstlich sind, aber dass deine Kraft in uns drin ist, uns erfüllt. Alle Furcht austreibt und wir ins Loben und Jubilieren hineinkommen. Herr, hilf, dass wir einstimmen können in deinen Lobgesang und dass wir erfühlen, was auf uns zukommt, eine Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist. Ach, ich freue mich, wenn es dann keinen Tod mehr gibt, kein Leid. Herr, ich danke dir, du bist ganz wunderbar. Amen.
Amen.
Komm gut heim, ihr Liebe. Shalom, shalom. Und betet für Israel. Es ist ganz, ganz wichtig.